Joscha hier. Bei Podcast Brudi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen und fördern. Geschäftsführerinnen, Kreativschaffende und Expertinnen erzählen dir, was sie bewegt, was sie antreibt, wie ihr Weg verlief und wo ihr Einflussbereich liegt. Heute in den Whitefield Studios. Gleich folgt ein Zitat von meinem nächsten Gast, Maximilian Pollux. Dann sind wir schon mitten im Gespräch. Wenn ihr die Infos und Quellen sucht, dann findet ihr die in der Description Box. Schreibt uns, wie ihr es fandet und wen wir als nächstes einladen sollen. Folgt dem Kanal, lasst einen Daumen hoch da. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Das sind die Dinge, die ich eigentlich gelernt habe, die man nicht macht. Mhm. Dumme Fragen stellen und eine Kamera jemanden hinhalten dabei auch noch so. Und ich kann nur sagen, Frankfurt war immer gut zu mir. Mhm. So, also ne, früher hat es mich beschützt. Als 14-Jähriger hätte auch Schlimmeres passieren können. Mir ist hier nie was passiert. Ich bin irgendwie immer unbeschadet wieder weggekommen. Und jetzt als Medienschaffender kriege ich super viel Liebe aus dieser Stadt. Also sei cool. Es vom HR und sei es von der Straße.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 49. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Maximilian Pollux.
Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin immer gerne in Frankfurt.
Sehr schön. Du bist Autor, du bist Podcaster, du bist YouTube-Creator, du bist Anti-Gewalt-Trainer. Dein Gesicht, das sieht man im SWR, im ZDF, bei der ARD, auf Vox, bei Arte, beim HR, bei TV Straßensound bist du vorbeigeflitzt, beim Leroy, bei Hyperbowl, bei Beast Kitchen. Also wenn man sich irgendwie im Medienkosmos bewegt, ist es schwer, an dir vorbeizukommen. Schön, dass du heute da bist und uns deine Geschichte ein bisschen näher bringst und wie du dorthin gekommen bist, wo du gerade bist. Aber die Fragen, die ich zu Beginn jedem meiner Gäste stelle, ist einmal, was dein Frankfurt-Bezug ist und was dein Hip-Hop-Bezug ist. Und lass uns doch gerne mit dem Frankfurt-Bezug starten.
Also mein Frankfurt-Bezug hat einen Wandel gemacht in den letzten Jahren. So, mein erster Frankfurt-Bezug ist natürlich, ich war ein junger Dealer in Nürnberg irgendwie und dann ist immer so dieser Mythos Frankfurt gewesen, so in den 90ern. Weißt, damals war die Taunusanlage, glaube ich, noch nicht mal geräumt. Mhm. Das war unvorstellbar.
Also für Drogentouristen.
Unvorstellbar, was, also für einen Bayer. So unvorstellbar, so eine offene Drogenszene, wo irgendwie 1000 Leute wie bei Braveheart irgendwie so aufeinander so rumhängen. Und ich weiß noch, dass ich damals mit dem schöne Wochenendticket bin ich immer nach Venlo gefahren. So mit, von 13 bis 15 habe ich das eigentlich fast jedes Wochenende gemacht. Mhm. Dann konntest du für 35 Mark konntest du da irgendwie hoch und runter fahren, musstest aber alle 2-3 Stunden umsteigen, also Regionalbahn nur nutzen. Und dann war immer auf der Rückfahrt war Frankfurt immer der Punkt, an dem du nicht weitergekommen bist. Weil es halt zeitlich nicht besser ging. Du bist so Freitagnacht oder beziehungsweise Samstag früh losgefahren und Samstagabend warst du dann wieder in Frankfurt, weil die Reise einfach so lange gedauert hat. Und dann musstest du dort 4-5 Stunden warten.
Ah.
Und dann standest du aber mit Taschen voll. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie 10 Kilo, sondern es waren dann halt, weil ich war so klein, ich hatte ja kein Geld. Ich irgendwie 100 Gramm, manchmal nur 70 Gramm oder so von Weed oder Hasch. Und dann damit die Nacht in Frankfurt übernachten. Und ich wusste ja nichts über das Bahnhofsviertel damals. Ich wusste nur, ey, irgendwas stimmt mit Frankfurt nicht. Wenn du hier rausgehst, ist irgendwas stimmt hier nicht. Und dann da immer so 4-5 Stunden die original Nidderstraße mich rumgetrieben, so weil ich ja nichts wusste. Ich kannte mich ja nicht aus. Es gab kein Google Maps oder so. Du bist einfach so raus, hast halt versucht, nicht von den Cops zu kontrolliert zu werden.
Mhm.
Und dann, sobald der erste Zug gefahren ist, Richtung dann Aschaffenburg oder Würzburg, dann wieder in der Früh rein im Bahnhof und weiter halt. Und ich so, ey, Frankfurt ist krank.
Ja, wenn man nur den Hauptbahnhof kennt, dann kann sich dieses Bild schnell
als 14-Jähriger
ergeben.
Weißt du?
Ja, safe.
Und das war so lange der Bezug. Dann kam die Haft. Ich war ja dann irgendwie von 21 bis 31 in Haft. Kam dann raus und bin nach Mainz gezogen.
Mhm.
Und extra Mainz so ein bisschen, weil das so eine ruhige Stadt ist, irgendwie der Vibe so friedlich ist. Und da war immer so, ja, okay, warum, es gibt keine offene Drogenszene in Mainz, warum? Weil die Leute wandern ab nach Frankfurt. Also kein Junkie wird in Mainz bleiben, macht gar keinen Sinn. Und auch zum Feiern, die Leute gehen von dort, dann, wenn sie hart feiern wollen, gehen sie nach Frankfurt. Und dann kam jetzt letztes Jahr der Hessische Rundfunk. Und wir haben zusammen ja eigentlich 3 Folgen über Frankfurt gedreht.
Mhm.
Ne, einmal Fußball beziehungsweise Gewalt um Fußball herum.
Wie, das war so mit so einem Bernackel.
Mit einem Bernackel-Boxkämpfer. Goscha, Grüße gehen raus, der ist Frankfurt-Legende so. Dann auch noch über die Bahnhof, also über das Bahnhofsviertel haben wir eine Folge gedreht. Mhm. Und dadurch hat sich dann natürlich noch mal geändert. Dann komme ich plötzlich so als Journalist und schaue mir das alles an und halt Leuten eine Kamera ins Gesicht und was also sind ja Dinge, die ich eigentlich gelernt habe, die man nicht macht. Mhm. Dumme Fragen stellen und eine Kamera jemanden hinhalten dabei auch noch so. Und ich kann nur sagen, Frankfurt war immer gut zu mir. So, also ne, früher hat es mich beschützt, als 14-Jähriger hätte auch Schlimmeres passieren können, mir ist hier nie was passiert, ich bin irgendwie immer unbeschadet wieder weggekommen und jetzt als Medienschaffender kriege ich super viel Liebe aus dieser Stadt, also sei cool. Es vom HR und sei es von der Straße so.
Ja, also beim HR hast du ja nicht nur diese Dokus gedreht, sondern warst auch bei Deutschrap Ideal.
Deutschrap Ideal, beim Simon, Grüße auch.
Zu Gast.
Immer gerne, also ich, wie gesagt, Straße hier ist sehr, sehr lieb zu mir und Medien hier auch.
Geil. Ja, also ich denke, Frankfurt ist sowieso auch das Einzugsgebiet. Also wenn ich sage, mit Schlüsselfiguren aus Frankfurt, dann meine ich auch irgendwie 40 Kilometer drumherum und dann ist da Mainz dabei, Hanau, Darmstadt, das ist alles irgendwie Einzugsgebiet.
Wenn ich einem Kanadier beschreibe, wo ich wohne in Deutschland, sage ich Frankfurt, also ne, sage ich nahe an Frankfurt so. Ah ja, Frankfurt, ja, I know Frankfurt, ja, also das ist, also für mich eine der drei Städte Deutschlands, so nicht, meine ich nicht böse an die anderen, aber.
Was sind die anderen zwei?
Ja, Berlin halt. Und dann kann sich jetzt, nein, Nürnberg nicht, Nürnberg nicht. Eigentlich ist es Hamburg, machen wir uns nichts vor, Berlin, Hamburg, manche nehmen Köln noch mit rein, aber ich sag Berlin, Hamburg, Frankfurt.
Nice. Dann wissen wir, was dein Frankfurt-Bezug ist, was ist dein Hip-Hop-Bezug?
Hip-Hop-Bezug ist, es war Soundtrack für mein Leben, so immer.
Also der Podcast, den würde es nicht geben, wenn es die Hip-Hop-Kultur nicht geben würde, weil die daraus aus der Idee erwachsen ist, Leuten aus dem Bereich eine Plattform zu geben und jetzt hat sich das geöffnet. Also für mich war das auch auf jeden Fall so mein Feld, um das zu finden, was ich machen will und halt auch um ganz viele Sachen zu sehen und auszuprobieren, die ich dann vielleicht in Zukunft nicht mehr machen will. Mhm. Oh, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
Nee, gar nicht. Ich erinnere mich, ich weiß ja noch, ich weiß nicht, ob du den Leuten noch sagst, woher wir uns eigentlich kennen.
Erzähl mal.
Also wir kennen uns, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon, aber es sind eher 5.
Können sein, ja.
So 5 Jahre.
Kieleck, dein Buch war schon draußen.
Ich kann nicht genau sagen, wann es rausgekommen ist, aber ich würde mal sagen 4-5 Jahre. Und wir haben uns kennengelernt auf einer Blabla-Car-Fahrt.
Ja. Ich war der Fahrer, habe meinen Bulli
Ja, das ist ein Bulli, genau.
Und du bist in Berlin eingestiegen.
Ich bin in Berlin eingestiegen. Ich weiß nichts mehr. Ich könnte dir nicht für 1 Million Euro sagen, was ich in Berlin gemacht habe.
Du warst auf irgendeinem Workshop. Du hast irgendwas Berufliches gemacht.
Okay, ja geil. Da
erinnere ich mich noch dran.
Ja, ich habe damals ja schon die Leute vergessen, viele Leute wissen es nicht so. Ich mache ja jetzt irgendwie hier Online-Sachen seit 3 Jahren. Aber ich mache diese Jugendarbeit, also Workshops durch Deutschland reisen, das mache ich jetzt mittlerweile 7 Jahre eher. Und okay, Workshop in Berlin, es zeigt auch viel über meine finanzielle Situation damals, sodass ich halt mit BlaBlaCar zurückfahren muss, nachdem ich dort gearbeitet habe. So, weißt du? Das war dann so, oh geil. Hier irgendwie kostet die Fahrt dann 20 Euro oder was, und dann fährst du mit. Und dann waren wir zusammen in dem Bus gesessen. Wir hatten noch ein Mädel dabei, die ja, die war professionell unterwegs in Deutschland. Und genau, die hatten eine schöne Fahrt. Und da hast du schon erzählt von dieser Idee, auch mit dem Podcast, hattest du es ja auch schon gemacht. Und da war es noch so, dass du auf Festivals wolltest immer. Ich will auf Hip-Hop-Festivals, ich will auf den Hip-Hop-Festivals Carla Kolumna so sein, weißt du? Und ich so, geil. Und es freut mich, dass das draus geworden ist, was es jetzt ist.
Ja, du hattest damals auch schon gesagt, dass du irgendwie Bock hast, mit Künstlern aus dem Hip-Hop-Bereich zu reden. Kannst du sagen, was da der Beweggrund für ist?
Ja, wie gesagt, Hip-Hop so Soundtrack meines Lebens und ich glaube auch, also ich habe Hip-Hop benutzt, ich habe eine bestimmte Art von Hip-Hop auch gehört. Also für mich war früher immer so, das war ja lange vor Deutsch-Rap, Gangster-Rap, also vor deutschem Gangster-Rap habe ich Army-Gangster-Rap gehört und habe da auch immer, also ich hätte jetzt nie irgendwas gehört, wo ein tanzbarer Beat da drauf war oder so, sondern ich wollte halt irgendwie hören, wie irgendwelche Gangmember erzählen, wie sie gegen andere Gangmember kämpfen. So. Das war das. Und habe diese Musik halt schon auch als so eine Art Kriegsmusik benutzt. So, ne? Also okay, ich muss jetzt in irgendeine Wohnung rein, meine Geldansprüche geltend machen so und einer nimmt eine Axt, einer eine Machete, der andere bindet sich irgendwie ein Bandana vors Gesicht nichts, hat eine Sturmhaube auf und sitzt du so im Auto und fährst zu jemand nach Hause. Und dann läuft halt, weiß ich nicht, was habe ich früher gehört, Street Military, die ganz, ganz alten Sachen von 36 Mafia oder mhm. Tommy Wright III, San Quinn, Messy Marv, so Sachen, die ich weiß gar nicht, leben die noch so? Die gibt's wahrscheinlich, Doja Click, die gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass die Künstler, die diese Musik gemacht haben, immer auch bedacht haben, wer das dann später hört. Mhm. So klar, ich war dann auch schon 17, 18-Jähriger auf dem Weg in den Knast. Aber wenn du guckst, heute konsumieren tatsächlich ja auch sehr, sehr junge Kids mhm. diese Art von Musik, die dann noch auf Deutsch ist, und eifern dem dann so ein bisschen nach. Wir hatten, ich glaube, der größte, am klarsten zu sehen war es mit so Liedern wie jetzt Tilly Dean oder so. Mhm. Weißt du, so mhm. wo jemand, der das selbst konsumiert und halt das in seiner Lebenswelt präsent hat, ein so krass geil, brauchen wir nicht sagen, dieser Song ist zu krass eingängig. Weißt du, das ist so wirklich, ich kann ihn jetzt, ich habe kein musikisches Gefühl und ich kann ihn jetzt, ich weiß, wie er geht. Ja. Und dann hast du Leute, die noch nie in ihrem Leben Tilly Dean gesehen haben. Die hören das und plötzlich wollen sie Tilly Dean haben. Mhm. Und es gab eine ganz starke Korrelation zwischen dem Anstieg an Tilly Dean Konsum und wann dieser Song rausgekommen ist.
Hast du das Gefühl, dass Musik noch einen stärkeren Impact hat, wie jetzt zum Beispiel YouTube-Videos? Weil wenn wir jetzt einfach das mal abstrahieren, sage ich mal, und sagen, Musiker sind Creator und Leute, die YouTube-Creator sind, sind eben auch Creator. Mhm. Warum oder gibt's da einen Unterschied, deiner Meinung nach?
Also ich sehe eine kleine Verantwortung bei allen Künstlern, ob du Filme machst, ob du YouTube-Videos machst, ob du Musik machst. Das Ding mit Musik, es sind zwei, drei Sachen, die sich verändert haben. Das eine ist, wie konntest du früher Musik konsumieren? Du brauchtest eine CD oder eine Kassette oder irgendwas und musstest dann, das war alles nicht ganz so einfach, das den ganzen Tag zu konsumieren. Mhm. Heute ist es ja wirklich, du kannst 24 Stunden Sound hören. Einfach, das war früher gar nicht so möglich, außer du bist halt zu Hause gehockt, aber du konntest nicht, das war nicht so einfach wie jetzt. Das ist das eine, also die Art, wie konsumiert wird und wie viel, hat sich ein bisschen verändert. Und Musik war schon immer für Menschen oder für jeder Mensch kann sich Dinge leichter merken und sie sind eingängiger und einprägsamer, wenn sie in der Melodie sind. Mhm. Es wird noch leichter, wenn es in Reimform ist. Mhm. Also ich habe mit Kids zu tun, ich meine, vielleicht für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, ich arbeite mit Jugendlichen in ganz Deutschland, ich habe einen Jugendhilfeträger irgendwie, da mein T-Shirt sogar, glaube ich, drunter, Sichtweisen. Und wir wirklich, ich habe mit Tausenden von Jugendlichen gearbeitet und es sind Kids dabei, die können sich nichts gut merken in der Schule. Mhm. Aber die kennen ganze Alben auswendig. Mhm. So, ne? Weil der Beat da ist, weil es einfach leichter ist, sich das dann auswendig zu merken. Mhm. Und damit geht es natürlich auch deeper ins Gehirn rein.
Ja.
Also, um die Frage zu beantworten, ist es ein Unterschied? Ja. Sehe ich deswegen mehr Verantwortung beim einen als beim anderen? Nein. Mhm. Ich finde, jeder hat ein bisschen Verantwortung. So.
Safe. Aber deshalb finde ich, hast du gut beschrieben, dadurch, dass da viel wiederholt wird und dass da noch eine Melodie da ist und dass der Zugang 24/7 super einfach zugänglich ist, kann es halt auch sehr schnell einen sehr großen Raum einnehmen. Also bei mir war das auch so. Ich habe die Kultur verschlungen und mir Alben bis zum Geht nicht mehr angehört und kann jetzt auch noch zig Texte auswendig. So einen starken Bezug habe ich bei Filmen nicht. Ich glaube, das ist wirklich schon was, oder bei Videos nicht, ich glaube schon, das ist so ein grundlegender Unterschied, was das Medium angeht. So, natürlich hat auch jede Person eine andere Vorliebe. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, zu denen trinkt man mit Musik nicht so gut vor, wie zum Beispiel mit irgendwelchen Videoformaten. Ganz einfach, weil die da irgendwie anders drauf reagieren. Aber wenn ich das so nebeneinander halte, glaube ich, auch, dass Musik ein bisschen mehr Power hat, sag ich mal.
Ja, geht direkt rein. Geht direkt rein.
Krass. Sehr schön. Ja, also es ist sehr schwer für mich zu überlegen, wo man in dem Gespräch mit dir am besten anknüpft, weil du so viele verschiedene Baustellen hast.
Oh, ja.
Wie gesagt, unter anderem Autor, du hast mindestens drei Bücher, lügt mich, vielleicht habe ich falsch recherchiert, Kieleck, Zappenduster und Zimtrevolution.
Ja, das sind so die Kinderbuch ist die Zimtrevolution, ist so, darauf bin ich extrem stolz, kam letztes Jahr raus.
Geil.
Ja, weißt du, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, so. Weißt du, ein Ex-Knacki halt schreibt irgendwie, ich habe das im Knast geschrieben, Kinderbuch. Mhm. Jeder so, hä? Und dann 10 Jahre später habe ich das Buch gedruckt in der Hand, so. Also es war schon krass.
Gibt's noch mehr Knastbücher, unveröffentlichte?
Ah, nee, jetzt habe ich sie bald alle.
War Kielek auch ein Knastbuch?
Kielek war auch ein Knastbuch, ja.
Zappenduster war mehr so eine Geschichte.
Habe ich danach geschrieben, ja.
Hast du danach? Okay.
Und Zimtrevolution war noch ein Manuskript, das ich im Knast geschrieben habe und dann draußen eben nochmal angepasst und dann veröffentlicht bekommen habe.
Ich habe mir heute ein YouTube, also wir springen einfach, das wird automatisch so passieren, weil es auch immer Kreuzverweise gibt zwischen deinen Tätigkeiten, Arbeiten, das ist alles so miteinander vernetzt, wie du vorhin gesagt hast, du hast dein Branding um dich herum als Person aufgebaut und deswegen taucht es halt auch überall auf. Dein YouTube-Kanal gibt es seit circa 3 Jahren, seit März 2020 und hat mittlerweile 200.000 Follower. Also eine fette Nummer. Das letzte Video, was ich dort gefunden habe, war Kritik, meine Antwort.
Mhm.
Und ich will gar nicht jetzt auf den Inhalt eingehen, sondern auf, wie das produziert wird.
Mhm.
Weil ich habe das Gefühl, dass es am Anfang so, dass du dich vorbereitest und dass du das abliest, dass es dann quasi ein Skript ist. Und am Ende die Outtakes sind dann noch quasi so die gesprochenen Worte. Kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein kompletter Entstehungsprozess von zum Beispiel dieser Episode aussieht?
Also, das ist die krasseste, da hast du die krasseste Version, das krasseste Video ausgesucht. Also, das Video war unter anderem, Kritik kam, weil ich mit, unter anderem mit Werner Frankfurt geredet habe. Mhm. Der sich sogar Werner Frankfurt nennt, also tatsächlich Frankfurter Bezug, ja. Also jemand, der im Rotlicht in Frankfurt sehr viel, sehr, sehr bekannt ist. Und andere Leute auch getroffen habe, auch teilweise hier aus der Ecke. Und mich mit diesen Menschen halt hingesetzt habe und relativ auf Augenhöhe und lächelnd und Witze machen geredet habe. Und dann kam irgendwann halt der Vorwurf, ey, du machst Jugendarbeit, wieso gibst du diesen Menschen eine Plattform? Mhm. Und der Vorwurf kam so ein bisschen um 5 Ecken, andere Videos, haben Videos gemacht, so mich so gedisst, so irgendwie Internet-Beef mit mir angefangen. Und dann die erste Impuls tatsächlich, okay, ich fahre da hoch, gib dem eine Ohrfeige, so, weißt du, was fällt ihm ein, so über mich zu reden. Hast. Dann wieder so, nein, das war ein kurzer Impuls, ne? Aha. Also es war dann in der Nacht, habe ich den noch gleich angerufen und so beschimpft halt so und gesagt, nein, was fällt dir eigentlich ein? Weil das waren wirklich beleidigende Sachen, die da über mich gesagt haben. Und er hat meine Telefonnummer, hätte auch einfach anrufen können. Cut, nächster Morgen. Ich setze mich hin, ich mache den ganzen Tag, ich mache so ein Zerstörungsvideo. Ich so, ey, ich decke seine Widersprüche auf, ich stelle ihn bloß, ich reagiere kurz auf die Kritik, aber im Endeffekt wehre ich mich und schlag um mich und beiß und bin stinksauer und mein ganzes Team, ich so, ey, wir sind jetzt im Beef-Modus, ja, mach das Thumbnail und mach seinen Kopf noch roter und gib ihm Zähne und hier, ne, und den ganzen Freitag dafür verschwendet, so aufgewendet, ein Video zu machen, so meinen ganzen Wut drauf. Und dann war ich so halt, und ich so, das release ich jetzt. Ich mach das jetzt öffentlich. Und dann nochmal mit Leuten gesprochen halt, nochmal mit meiner Frau geredet, nochmal mit meinem Team geredet, nochmal, ich habe ein sehr, sehr gutes Management, das wirklich mir sehr viel Raum gibt, aber gleichzeitig mir auch halt immer die Konsequenzen so davor sagt, von dem, wenn ich das mache, was passiert dann? Mit denen nochmal geredet. Und dann so, okay, jetzt schlafe ich noch eine Nacht drüber. Nächsten Morgen aufgewacht und so glücklich gewesen, dieses Video nicht veröffentlicht zu haben. Mich wieder hingesetzt, noch einen Tag, wieder 16 Seiten Skript geschrieben. Und dann kam dieses Video, das du jetzt gemeint hast.
Das sind 16 Seiten Skript?
Am Ende sind es dann so 12. Das waren so, ich habe es nochmal runtergekürzt, aber das sind tatsächlich 12 Seiten Skript. Da kommt da nicht alles drin vor, aber das sind ungefähr 12 Seiten Skript. Also ich schreibe tatsächlich alles immer auf. Weil ich bin Schriftsteller.
Ja.
Und das schreibe ich auf und dann ist das das Skript, an dem ich mich halt runterarbeite.
Schreibst du das in einem runter oder ist es auch so ein Puzzeln?
Ist ein Puzzeln.
Okay.
Ist ein Puzzeln. Also ich weiß halt, es geht ja darum, dass ich nicht Dinge vergesse, so wenn ich mich dann in Rage rede. Eigentlich ist es ein Leitfaden von Sachen, die halt abgehandelt werden. Und auch, da stehen aber auch die Pausen drin oder Tipps für den Schnitt, so hey, hier, mach mal da was oder ne, blend mal da ein Foto ein oder ne, mach da einen Soundeffekt oder irgend so ein Scheiß. Und dann nehme ich das auf so. Auch immer noch mit jemandem zusammen, um einfach so diese Gesprächssituation zu haben, dass auch jemand nochmal dabei ist. So, weil ich bin eigentlich, ich wollte nie YouTuber werden. So, So, ich wollte immer schreiben und in irgendeinem Kämmerchen hocken und vielleicht Podcasts aufnehmen, als ich gehört habe, dass es Podcasts gibt.
Ja.
Das ist so der Prozess. Und dieses Video kam dann am Ende raus. Also das ist wirklich schon, da ist wirklich ein krasser Prozess davor passiert so.
Mhm.
Und diese letzte Version, in der gehe ich ja überhaupt nicht mehr auf die persönliche Beleidigung ein oder auf das, was mich verletzt hat, sondern ich sage ganz klar, okay, diese Kritik verstehe ich in dem Fall. Ich verstehe es ja. Ja, es stimmt, Mann. Ich setze mich hin. Witzigerweise hier sogar jemand, der dabei war. So, und ich setze mich hin und ich rede mit jemandem und habe davor so, okay, weißt du, heute stelle ich kritische Nachfragen zu dem Thema, hey, wie stehst du zum Rotlicht, wie stehst du zu dem?
Mhm.
Und am Schluss ist das ein Mensch, der super nett ist zu mir, irgendwie meine Vatergefühle triggert, so, weißt du, diese Person hat mich super stark an meinen Dad erinnert.
Ja.
Und ich bin viel unkritischer gewesen am Ende, als meine Community das von mir erwartet hätte und ich selber mir davor auch vorgestellt habe. Und das ist halt, weißt du, wenn du normal scheiterst in deiner Arbeit, dann fällt dir was, weiß ich nicht, du schickst eine E-Mail oder Anhang fehlt oder,
ja,
ne, es passiert, jeder Mensch macht Fehler in seiner Arbeit. Mhm. Und wenn du aber Medienschaffender bist und so diese Echtzeit-Content Creation, schaut dir jeder dabei zu, wie du scheiterst. Und hätte ich das andere Video veröffentlicht, ich hätte so reingeschissen. Ich hätte mich so geschämt, 2-3 Tage später, dass ich so emotional bin. Weil das, was ich dem anderen vorgeworfen habe, ist, ey, du machst ein Video, anstatt mich anzurufen. Als Antwort mache ich ein Video oder was, weißt du? Und mir ist es nicht mal bewusst gewesen in dem Moment. Und dann habe ich aber geschafft, irgendwie die Bremse reinzuhauen, auf die Kritik einzugehen, das komplett auch für mich eingeordnet. Das war die Geschichte hinter diesem Video.
Zwei Sachen. Einmal, was deinen Anspruch angeht und das andere, wie das Team ist, das sich darum betreut. Du meintest irgendwie, die Community hat den Anspruch an dich, dass du da kritischer bist. Mhm. Wie äußerst du dich oder wie äußert sich das oder woran machst du das fest? Weil ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, aber sind da jetzt mehr Hater als Leute, die das trotzdem feiern? Weil ich sehe dich in der Rolle ja auch als ein Kurator. Also du hast nicht nur das Einzelgespräch, wo du dann deinen Ansprüchen oder den Ansprüchen der Community oder einfach den zwischenmenschlichen Ansprüchen gerecht werden willst, sondern du hast auch noch den Kanal, den du über eine Zeit aufbaust, zu dem nicht ein Gast zu Besuch kommt, sondern ganz viele Gäste. Und dann hast du vielleicht einen Werner Frankfurt, der ist an dem Ende des Spektrums, und dann hast du eine Person, die ist am komplett gegenüberliegenden Ende des Spektrums. Das heißt, als Kurator hast du ja auch die Möglichkeit, nicht nur eben im Einzelgespräch, sondern auch durch die Auswahl, durch die Vielfalt, durch die Diversität unterschiedlichste Perspektiven nebeneinander zu legen. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei Sachen vermischt.
Nee, aber ich kann es dir ein bisschen trennen. Das eine ist, ja, und wenn du die Gesamtschau meines Kanals anschaust, kann keiner sagen, ich bin kriminalitätsverherrlichend oder, ne, da ist es ganz klar. Mhm. Also wenn man die Gesamtschau ansieht. Dennoch lege ich tatsächlich verschieden Maß an. Das ist mir bewusst. Das ist ein Ding, was an mir ist. Und es liegt daran, was war ich denn früher? Ich war ein Gangster.
Mhm.
So, ich hatte eine Affinität für Leute, die so leben. Und nur weil ich heute verstanden habe, dass das kein guter Weg ist und dass der Weg viel mehr Leid produziert als Positives. Und dass du, wenn du als Gangster dein Leben lang gelebt hast, du am Ende halt eigentlich meiner Meinung nach versagt hast. So, und auch das, was du hinterlässt, nichts Gutes ist. Und die Waagschale des Lebens sozusagen hast du halt voll nach unten gezogen auf der falschen Richtung. Das ist meine Meinung. Trotzdem ist so ein kleiner Teil immer noch drin. Ne? Und wenn ich mit so Leuten rumhänge, bin ich viel weniger kritisch, als würde ich jetzt mit jemandem reden, der rechtsradikal ist. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. So, weißt du, da kann ich dann auch viel kritischer sein, kann ich sagen, wie glaubst du denn sowas? Das ist doch scheiße, was glaubst du denn? Aber wenn dann jemand sagt, naja, du, Deal, ich gebe den Leuten noch nur, was ich will, so, was sie wollen, so, weißt du, und dann sage ich, naja, und gleichzeitig ist das, ich spüre das selber. Ich spüre dann selber so, ah, da musst du mehr, musst du mehr machen. Und die Community.
Ah, du hast einfach selber.
Ich habe, es ist selbst. Mhm. Ich bin mein schärfster Kritiker, auch wenn man das nicht sieht. Weil natürlich nur ein Teil, also ich filme mich nicht, wenn ich abends Selbstzweifel habe. So, manchmal sage ich es in der Story oder so, aber das macht viel mehr aus, als die Leute ja mitkriegen. So, also ich bin mein Kritiker, und wir sind damals rausgegangen von Werner und haben im Auto gesagt, ey, der war zu sympathisch. So, weißt du, ich kriege ihn nicht, ich habe ihn nicht gekriegt. Und ich glaube aber, in dem Gespräch, das off-Kamera stattgefunden hat, habe ich trotzdem was bei ihm angestoßen. So, und das ist ja auch was, aber das sieht dann halt auch wieder keiner. Also meinen eigenen Anspruch habe ich dann nicht erfüllt. Und die Community, ja, klar, jetzt bei dem einen Video gab es ein paar mehr Downvotes, weil Leute von außerhalb gekommen sind. Wir haben halt eben diese Bubbles und so. Mhm. Aber es ist mir eigentlich scheißegal, ey. Oder wenn das Video, alle sind gegen das Video und wenn ich fein damit bin, ist mir das so richtig egal. Mhm. Nur ist mein eigener Anspruch.
Ja.
So, und den habe ich da nicht erfüllt. Und das Zweite ist so dieses Team an Leuten. Ich habe mir ein Team gesucht oder aufgebaut über die Jahre, die wirklich, da ist keiner dabei, dem es um Geld geht. Da ist keiner dabei, der sagt, also wir müssen alle essen, aber da ist keiner dabei, der sagt, ey, wir brauchen so und so viel, damit wir uns einen Lamborghini kaufen können oder wir wollen da, mach doch da eine Werbepartnerschaft mit McDonald's mal. Ich bin Vegetarier, ich bin Veganer, Alter. Ich werde auf gar keinen Fall, die können eine 1 Million Euro auf mich schmeißen. Und ich würde zwar sagen, boah, ich würde sie echt gerne nehmen, brauchen wir nicht lügen. Boah, hier sind meine Taschen, aber wisst ihr was, ich kann sie nicht nehmen. Weil für mich seid ihr halt so wirklich nah am Teufel, so, ich kann sie nicht nehmen.
Mach Pommes-Werbedeal.
Ja.
Pommes only.
Da muss, aber auch selbst da muss ich halt, ich würde nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo ich halt irgendwie mag, so. Weißt du? Und das sind so Sachen, da sind alle in meinem Team sind so drauf, da ist keiner dabei, der, und als diese Situation war, gehen wir das erste Mal in 3 Jahre Medienkarriere auf ein Online-Beef ein. Mhm. So waren alle so in dem Team, mach nicht. Mhm. Aber wenn du machst, kämpfen wir mit dir halt. Mhm. So, ne, du hast recht in der Sache, wir stehen hinter dir. Wenn du das unbedingt willst, stehen wir hinter dir. Aber trotzdem hat jeder gesagt, mach's nicht so. Also.
Also ihr seid ja trotzdem drauf eingegangen, aber nicht in der ersten ursprünglichen emotionalen Ebene, ja. Art und Weise, sondern eben in einer reflektierten.
Genau, ich bin auf die Kritik eingegangen, aber nicht auf den Beef.
Ja.
Weil tatsächlich war das ja, im Endeffekt ist es ja, Leute wollen es ja auch. Wenn du guckst, ganz, es gibt eine Industrie mittlerweile, die davon lebt. Also es gibt Reaction-YouTuber, die leben vom Streit anderer YouTuber so. Und von diesen Insta-Lives, wo dann einer dem anderen Köln-Verbot gibt, ja, du darfst hier nie wieder her, ich mach dieses ganze Bundesland zu. Und ein Teil von mir, das ist wieder dieser kleine Teil von früher, der sagt, ey, da bist du gut drin. Mhm. Mach ruhig, weil du bist gut drin. Ich habe früher Streit mit Waffen ausgetragen, ich kann auch einen Online-Beef austragen. Ja. Und dann denke ich mir aber so, wo ist denn der Mehrwert dahinter? Ja, es produziert Klicks oder vielleicht auch Reichweite. Und ich denke mir, diese Art von Klicks will ich nicht, diese Art von Reichweite will ich nicht. Ich will genau, wie ich im echten Leben versuche, was Positives um mich rum zu schaffen. Mhm. Und das weißt du, ich meine, du kennst mich seit Jahren so. Werde ich nicht online anfangen, mit Negativität zu arbeiten so.
Ja, dann wirst du halt bekannt für etwas, für das du nicht stehen willst.
Ugh.
So, also es macht dann Sinn. Keinen Sinn.
Ist auch peinlich, Mann. Es ist peinlich.
Also ich finde das super spannend, weil du bist ein Autor, du bist ein Geschichtenerzähler. Mhm. Du bist aber auch ein Mensch und eine Person. Aber jedes Mal, wenn du vor die Kamera steppst, hast du eine Geschichte mit Anfang, Dings, Gesprächsdynamik, Ende.
Heldenreise. Ich schreibe jede Woche eine Kurzgeschichte. Es ist so.
Da erzählst du ja auch Geschichten. Und du erzählst immer wieder Geschichten und benutzt Begriffe, um Leute, Personen einzuordnen, damit die Zuhörer das verstehen können, so, und bedient sich dann auch irgendwie aus einem Vokabular, was so gesamtgesellschaftlich eben vorhanden ist. Also du sagst dann der Gangster oder der Zuhälter, obwohl das halt irgendwie eine Persönlichkeit vollkommen unzulänglich beschreiben kann. Also weil ich stelle mir das übertrieben schwer vor, einmal so mit der Vergangenheit, die einfach ein Teil von dir ist so, aber natürlich auch jetzt so die soziale Arbeit und das Creator-Ding, quasi das so umzubiegen quasi, so transformieren, sage ich mal, ohne dass es irgendwie sich entkoppelt von dir. Und gleichzeitig auch irgendwie eine neue Geschichte zu erzählen, sage ich mal. Also, dass du quasi nicht trapped bist in deinen...
In meiner Vergangenheit.
In meiner Vergangenheit. Und in deinen eigenen Geschichten.
Ja, ja. Das ist ein ganz... Ganz viel hast du da beschrieben, was natürlich eine Problematik ist. Aber dann ist wieder die Frage, bei sowas, wenn ihr, die sich das jetzt anschauen, in solchen Konflikten gefangen sind oder in solche Konflikte reingeraten, wo man irgendwie mehrere Rollen ausfüllen muss. Mhm. Das kennt jeder, weißt du, aber sei es die Frage Hausfrau, Mutter, geil im Job, jetzt auch noch irgendwie sportlich will man ja auch noch sein und so, oder als Dude, weiß ich nicht, tausend Sachen. Mir hilft es dann immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, was wollte ich eigentlich? Wo will ich denn eigentlich hin? Mhm. Ja, weil es geht ganz schnell, dass du sagst, oh, jetzt bin ich bei Funk, jetzt bin ich beim Hessischen Rundfunk, ich glaube, ich bin Reporter. Mhm. Ich wollte kein Reporter sein. Wenn ich Reporter hätte werden wollen, hätte ich eine Reporterschule besucht. Nee, keine Ahnung, weißt du, dann hätte ich halt einen ganz anderen Weg eingeschlagen. So. Mhm. Ich habe, da muss man sich dann manchmal erinnern, was wollte ich eigentlich? Was macht, dass ich mich gut fühle? Was sind die Dinge, ohne die ich nicht leben möchte? Mhm. So. Und dann kann man wieder schauen, okay, ein bisschen mehr von dem Anteil zu finden. Bei mir ist eins der großen Probleme, dass ich immer, mich hat Fringe-Themen immer interessiert, mich hat Kriminalität immer interessiert, mich haben kaputte Menschen immer interessiert, bin selber einer so, also kaputt, Menschen mit Narben, Menschen mit Macken, hat mich immer interessiert. Jetzt hast du das Problem, wie kriegst du das zusammen mit einer Jugendarbeit, die nicht verherrlichen soll, die nicht anspornen soll, die keine Ideen in diese Richtung geben soll, sondern eigentlich die Leute ja zu was anderem bringen soll. Da habe ich für mich ein paar Mechanismen, an die ich mich versuche zu halten. Das ist zum Beispiel keine Gangstergeschichte ohne Appell. Mhm. So, weißt du, also ich würde niemals meine Geschichte, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir verfilmen deine Geschichte, wir machen einen Gangsterfilm draus. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Gangsterfilm, wo wie jetzt Scarface, wo am Ende ich selber gesagt habe, boah, ich will so sein wie Tony Montana, dann mache ich den Scheiß nicht. Mhm. Da muss mehr drin sein, da müssen mehrere Appelle kommen, die dich erinnern, ey, das ist ein Scheißweg. Mhm. Deswegen siehst du auf meinem ganzen Kanal, also ich glaube, die Geschichten, die ich mein Leben erzähle, ist keine einzige dabei, die einem Lust macht, kriminell zu werden. Mhm. Das ist so das Balance-Spiel. Und dass ich dadurch weniger Abonnenten oder Zuschauer habe, als ich haben hätte können, ist mir auch klar. Mhm. So.
Es ist ein spannender, ich würde es schon fast Konflikt nennen, weil auch die Leute, die ich in den Podcast einlade, sind Leute, ich nenne sie Schlüsselfiguren. Mhm. Das heißt, es sind nicht Allerweltsgeschichten. Das ist nicht jemand, der einfach nur Angestellter ist. Mhm. Auch da nichts Despektierliches dagegen. So. Ich habe selber 4-Tage-Job und das ist mein Projekt so hier. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass das, was gezeigt wird und das, was wir sehen, immer nur die Ausnahmen sind, in Anführungsstrichen.
Bei den Leuten, meinst du? Mhm. Bei mir ist es so, schau, ich habe den Sichtweisen Jugendhilfeträger. Das war jahrelang meine Hauptarbeit. Mhm. Die Geschichten, die ich erzähle, sind ja tatsächlich, also die mich betreffen, sind zum Großteil aus der Vergangenheit. Mhm. Also von mir wird es keine neue Gangstergeschichte geben, weil ich werde mich in solche Situationen nicht bringen. Also es ist eigentlich nicht mal nur ein Ausschnitt, sondern es ist ein Blick in die Vergangenheit mit der Fähigkeit der Reflexion heute. Und durch die Jugendarbeit ist es bei mir ein bisschen aktuell, weil ich ja mich jeden Tag sehe. Ich habe jeden Tag meine 16-jährige Version vor mir. In irgendeiner Stadt Deutschlands, in irgendeiner meiner Klienten, die ich teilweise jahrelang betreue, ist immer ein Teil ich, wie ich früher gedacht habe. Und dadurch bleibt es eigentlich aktuell. Ich glaube, ich bin tatsächlich, also deswegen habe ich es vorher auch gesagt, so irgendwie den Brand, den ich aufgebaut habe, bin tatsächlich ich. Also du könntest bei mir zu jeder Tagzeit reinzoomen und du wärst nie so, oh, das passt aber jetzt überhaupt nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weißt du? Und da sind natürlich Sachen dabei. Mich siehst du sowohl abends am Samstag bei Boxkämpfen rumhängen, als auch, mit Frauen, die im Rotlicht arbeiten, Kaffee trinken am Morgen. Und am nächsten Tag sitze ich aber mit jemandem vom Jugendamt da. Also es ist tatsächlich alles mein Leben so. Mhm.
Ja, stimmt. Also sobald man dann halt reinzoomt, merkt man, dass es eben nicht so ein Klischee-Bild ist, sondern dass es halt sehr vielschichtig ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das als Medienkonsument vor Augen hält, dass man, das ist ja wie wenn ich recherchiere. Mhm. Schaue ich dann nur auf deine Website? Nein. Mhm. Ich gucke mir deinen Instagram-Kanal an, deinen YouTube-Kanal, guck, was du auf anderen Kanälen, in anderen Formaten erzählt hast und guck dann so aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen Informationsquellen, die ich gefunden habe, so gibt es ein schlüssiges Bild, wo habe ich Fragen, wo fällt was raus. Das heißt, wenn man den Anspruch hat, dass quasi ein Single Piece allen Ansprüchen und allen moralischen, keine Ahnung, Maßstäben, die es auf der ganzen Welt gibt, gerecht wird, wird man zwangsläufig enttäuscht automatisch sein. Enttäuscht sein.
So ist es.
Weil und das geht gar nicht.
Das ist das Witzige. Das ist das ja das Witzige, dass man mir dann sagt, so, du kannst nichts mit dem und dem rumhängen und Jugendarbeit machen. Sehe ich anders. Sehe ich komplett anders. Ich glaube, das ist so, das ist für die Leute, die es schon begriffen haben und die sich schon geändert haben, die sogenannten Aussteiger, da kann man es so sagen, wenn ich mit Aussteigern rede, brauche ich nicht da. Aber was ist mit den Leuten, die noch komplett auf ihrem Film sind? Mhm. Die müssen noch jemand sehen, wie ich, der gesagt habe, wow, ich war komplett auf deinem Film, ich bin cool mit allen, die auf deinem Film sind, aber schau, bei mir läuft und ich mache was ganz anderes. So, und weißt du, heute drehe ich mich nicht mehr die ganze Zeit um und ich habe gar keine Feinde mehr, die mir was böse, also die mich einsperren wollen oder die mich töten wollen. Meine Mom, weißt du, kann mich immer erreichen. Braucht nicht sich Sorgen machen, dass ich einen Haftbefehl habe, dass ich im Knast sitze. So, wir haben ein ganz anderes Verhältnis. All die Dinge lebe ich ja damit vor. Und wenn ich mit diesen Menschen rumhänge gleichzeitig, hin und wieder, weißt du, es gibt nämlich auch wirklich eine Grenze für mich so, was ich ertragen kann. Also ne, aktive Kriminalität kann ich mir nicht geben. Also ich kann nicht dabei sein, während Leute reden darüber, was sie in Raub machen wollen. Macht aber auch keiner in meiner Nähe. Und ich glaube, ich habe auf meine Art, und da will ich jetzt nicht arrogant klingen, aber so, ich habe so viel mehr getan als die Leute, die das nicht so sehen. Also die denken, man darf mit dem und dem nicht reden. Ja gut, dann erreichst du halt auch niemanden.
Das ist halt ein anderes Aufeinanderzugehen. Wenn du Verständnis hast oder wenn du auch offen zuhörst und nicht gleich verurteilst, hören sie dir vielleicht eher zu oder länger zu. Das heißt, du hast einen besseren Zugang zu.
So sieht's aus.
Ich war vor kurzem in der Goethe-Uni und habe so ein bisschen referiert über Hip-Hop in einem Jugendkontext. Warum diese Kultur eben von vielen Jugendlichen gehört wird und warum die da irgendwie einen Zugang finden. Und natürlich kannst du dir irgendwie die Top-10-Songs anhören und dann sind da zwei Drogenverherrlichende, zwei Frauenverachtende und sonst was dabei, so, und sagen, okay, das ist scheiße, bumm, Hammer drauf, es ist Müll. Du kannst es aber auch nutzen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Voll.
Oder eine Parallele zu ziehen, so jetzt in meinem Fall so, vielleicht teilen wir eine ganz andere Lebensrealität, aber wir feiern denselben Künstler. Wir haben den gehört und wir mögen die Reime. Also, weißt du, das ist, ich glaube, wenn man will, sieht man sehr schnell viel mehr Gemeinsamkeiten und etwas, was einen verbinden kann, als irgendwie Unterschiede und Gründe zu sagen, das ist doof und das ist so und so.
Ich mach Lehrerfortbildungen. Und eine
auch noch.
Ja, natürlich. Und seltener, mittlerweile, ich habe es früher recht häufig gemacht, heute mache ich vielleicht eine, alle drei Monate mache ich noch eine, wenn jemand beim Verein ausfällt und ich hin muss oder so, dann gehe ich. Das ist das Original, dieses, am Ende arbeitest du halt, wenn du selbstständig bist oder Chef bist, dann, wenn irgendwer krank ist, dann gehe ich halt, weißt? Dann habe ich vor kurzem wieder eine gemacht, wo es auch darum ging, so dieses, habt ihr schon jemals einen Jugendlichen davon überzeugt, dass Straßenbahn der 187 scheiße ist, weil ihr sie scheiße findet. Also habt ihr schon jemals jemanden davon überzeugt, dass das kritisch zu betrachten
so,
ist?
Ach so, stimmt, nee.
Ja, jetzt wo meine Lehrerin scheiße sagt, ja, aber das ist doch alles Mist, was ihr da hört, das ist doch keine Musik mehr, hört doch mal lieber Let It Be, das war noch ein Song.
Ja.
Habt ihr schon jemals das Gefühl gehabt, dass ein Jugendlicher dann gesagt hat, so, ah, jetzt wo sie sagen, lösche ich gleich die Playlist? Nie, nie. In dem Moment, wo jemand das auf diese Art kommuniziert, hört der Jugendliche nicht mehr zu. Und er hört dann aber auch das Nächste, was du sagst, nicht mehr. Weil das Erste ist nur streitbar. Ist es wirklich scheiße oder findest es nur du scheiße? Das ist eigentlich deine Meinung. So geht's schon mal los. Ne? Und dann, natürlich sind da kritisch zu betrachtende Aspekte, aber du willst ja, dass der Jugendliche dir auch bei anderen Sachen zuhört. Und auch wenn du ihn an der Stelle vielleicht nicht überzeugen kannst, wenn du dich disqualifizierst, indem du ablehnst, was er gerade feiert, hört er dir auch nicht mehr zu, wenn du sagst, ja, aber versuch für die Prüfung zu lernen. Das fällt dann in dieselbe Kategorie an Sachen, die hier rein und da rausgehen. Deswegen geht es drum, und das frage ich Lehrer oder Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, immer wieder. Geht es drum, Recht zu haben? Wollt ihr nur Recht haben? Wollt ihr die Diskussion mit einem 15-Jährigen gewinnen? Oder wollt ihr die Leute zum Nachdenken kriegen?
Und wenn, erreichen.
Ja, erreichen. Ja. Und wenn ich dich erreichen will, dann kann ich nicht sagen, das, was du gerade über alles feierst, ist scheiße. Sonst hörst du mir nicht mehr zu. Ja,
Digga, dräng mich in eine Ecke, auf keinen Fall
höre ich dich. Und dann höre ich noch mehr. Weißt du, jetzt höre ich extra noch mehr, Jesus. So. Ja. Und dann kann ich, stattdessen kann man mal sagen, so. Also, einmal abgesehen davon, der einfachste Trick wäre zu sagen, so, ja, ich feiere das selber. Dann würden 15-Jährige es nicht mehr feiern. So, also, so, komm mit dem Jesus-Shirt in die Schule, dann weißt du gleich, zwei Leute löschen die Playlist. Genau. Aber darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum wirklich, okay, warum feiern sie es, was genau wird dort gesagt, Viel interessanter für mich heute, also ich, wie gesagt, ich mache die einen Teil der Arbeit so lange schon, viel interessanter für mich heute ist so die Idee, ich habe vor kurzem mit einem Gangster-Rapper nämlich privat geredet, also wirklich jemand, der hart einen Gangster-Rap macht. Und dann ich so, ey, guck mal, aber das, was du sagst, ich höre halt diesen Text, den sagt mir ein Jugendlicher 1:1 so, und der kommt dann, ist das halt der, der mit einem Messer in die Schule läuft, weil du gesagt hast, ja, wenn jemand blöd schaut, steche ich ihn ab. Mhm. Und dann sagt er zu mir, also erstmal noch so voll zugemacht, es war auch ohne Kamera und so, ohne Kamera, und dann so, irgendwann dann so, ey, weißt du was, Bro, ich schreibe das nicht für 14-Jährige. Mhm. So, ich schreibe das für mich und ich schreibe das für meinen Bro. Und so, wir sind alle Ende 20, Anfang 30. Weißt du, ich schreibe das nicht für einen 14-Jährigen. Und ich so, ja, aber weißt du noch, wie du warst für 14? Und dann sieht er so da, so, oh, ich war voll doof, ich war voll dumm damals, weißt du, ich hab viel beeinflussbarer. Und dann fällt dir das erst auf, weil mit 25, 30, denk, nur weil du das hörst, machst du es nicht nach.
Ja, ja.
Aber
ja,
mit 14 ist es noch was anderes. Und dann frage ich mich halt, wie ist es bei den Künstlern, die gleichzeitig die Boxen vermarkten. Weißt du, so ist der Schmuck, der Blechschmuck, den du da reinlegst, ist der wirklich für einen 25-Jährigen oder zielt der eben doch als Weihnachtsgeschenk für den 14-Jährigen? Mhm. Und dann habe ich als Künstler so die Problematik. Weil dann weiß ich, okay, ich mache ein Produkt, das ich eigentlich für Kids vermarkte, mit einem Inhalt, von dem ich selber sage, ja, ist aber eigentlich nicht für Kids. Mhm. Und das ist so ein Widerspruch. Ich weiß nicht, ob die Leute dann abends selber zu Hause sitzen und halt, während sie ihre Kohle zählen, dann so denken, ah, das war jetzt nicht so in Ordnung. Oder wieder dieses, ja, jeder ist selbstverantwortlich, was er konsumiert.
Ja, also es ist halt, irgendwie müssen wir alle unser Brot verdienen. So, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man dann irgendwelche Deals macht, die man in irgendeiner Waagschale miteinander für sich vertreten kann. Aber das, was ich so interessant fand, von dem, was du gesagt hast, ist, dass wieder der Zugang da ist. Also die Jugendlichen, die 13-Jährigen, die hören das. Mhm. Die finden das interessant. Mhm. Warum finden die das interessant? Und das finde ich das Spannende, wo man irgendwie anknüpfen kann. Und ich denke, da ist auch der Punkt, wo du als YouTube-Creator irgendwie einsteigen kannst. Weißt du, wie alt so die Durchschnittsdings sind?
YouTube ist sehr, sehr schwer zu... Also nach oben hin weißt du es sehr genau. Mhm. Nach unten hin ist es super schwierig, weil wer meldet sich an? Ja, ich bin 16. Also,
okay.
So, also die Leute, deswegen bei mir geht es halt, diese Gruppe 18 bis 24 ist extrem groß, aber ich wette, dass davon die Hälfte nicht 18 ist.
Okay,
weißt du, weil keiner, ich melde mich jetzt bei YouTube an, aber ich gestehe, dass ich 16 bin, und nicht, dann kriege ich gesperrt auf 18, das macht kein Mensch. Also, und du hast auch, als es mit dem Anmelden losging, das ist ja ein paar Jahre erst her. Das konntest du dann sogar an den Zahlen belegen, dass Leute gelogen haben, weil irgendwie alle so gemacht haben, dass sie jetzt 18 sind und jetzt sind diese Leute alle in der nächsthöheren Gruppe schon, macht aber keinen Sinn von dem Content, den sie kreieren.
Das zeigt,
du bist keine 30, sondern du bist halt 20. Und deswegen sind die Zahlen da nicht ganz wirklich aussagekräftig. Aber die größte Gruppe ist tatsächlich bei mir ich würde sagen zwischen 20 und 30.
Mhm. Kannst du kurz zusammenfassen, was so der Antrieb ist, der hinter deinen Büchern, hinter den YouTube-Videos, hinter den Podcasts, hinter deiner sozialen Arbeit steht?
Ja, verschiedene Antriebe. So, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, der YouTube-Channel hat damals angefangen, weil die Schulen zu waren in der Corona-Zeit. Mhm. Es gab gar keine Workshops mehr in Schulen. Mhm. Okay, wie erreiche ich jetzt Jugendliche so? Mhm. Gar nicht mehr. Und dann hat damals jemand zu mir gesagt, mach doch YouTube so. Und Leroy war dann zu der Zeit, habe ich kennengelernt, und der hat gesagt, ey, mach einen YouTube-Channel, das, was du machst, hat so noch keiner gemacht. Ich so, okay, komm, mach ich halt. Das war wirklich damals nur, weil man mir gesagt hat, ey, du wirst nie wieder in der Gruppe in Schulen arbeiten dürfen. Die Schulen werden für immer zu sein, es wird nie wieder einen Saal voll Schüler geben. So, das war ja wirklich die Corona, wir haben am Anfang gedacht, das war's jetzt. Jeder Speaker hat gedacht, das war's. Die haben mir gecancelt, in 2 Wochen haben die mir, glaube ich, für ein Jahr Aufträge gecancelt, die ich alle vorbereitet hatte. Das war so ein richtiger, ich war am Boden. Mhm. So, weißt du, ich habe gerade den Verein, wir müssen von irgendwie das finanzieren. Das war wirklich krass. Und aus dieser Not heraus habe ich YouTube begonnen. Mhm. Die Bücher haben einen anderen Grund. Die Bücher haben, ich bin Autor, Mann. Ich muss schreiben, um Dinge aus meinem Gehirn zu kriegen. Ich muss schreiben, um manche Sachen zu definieren. Und deswegen kommen die Bücher raus. Und das Letzte sind die Podcasts. Da würde ich wirklich sagen, ich habe einen True Crime Podcast bei Podimo. Da rede ich über Serienmörder, da rede ich über Gangster. Da ist viel weniger Appell drin. Mhm. Da ist viel weniger auf Jugendarbeit gezielt. Das ist einfach so, weil ich halt True Crime selber feiere. Mhm. Und ich mir gedacht habe, ich möchte den besten True Crime Podcast machen, den ich mir vorstellen kann. Mhm. Und da war eher der Anspruch. Also es sind lauter verschiedene Ansprüche.
Okay. Und wenn du so die Jugendarbeit mhm. oder deinen Verein irgendwie betrachtest, was ist da der Grund dafür, dass du den gegründet hast?
Tatsächlich witzigerweise, jetzt cool, dass du sagst, weil genau witzigerweise ist es derselbe Anspruch, wie den ich beim True Crime Podcast hatte. Ich wollte die bestmögliche Jugendarbeit machen. Ich war selber Empfänger von so vielen Hilfsangeboten in meiner Jugend. Ich war ein Intensivtäter. Ich hatte alles Mögliche, von Betreuungsweisungen über Jugendgerichtshilfe, mhm. über Therapie, über Antigewalttrainings, alles hat man mit mir probiert und ich habe verstanden, warum es bei mir nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich habe geglaubt, oder ich glaube immer noch, und teilweise schaffe ich es auch, dass ich für viele dieser Fragen eine Lösung habe. Mhm. Und dass ich es besser in Anführungszeichen machen könnte, als es bis jetzt gemacht wurde. Das war der Anspruch. Ich wollte Jugendarbeit in Deutschland verändern.
Was war das Problem oder was ist das, was du jetzt anders machst?
Das Problem ist, dass die Leute, die, also eins der Hauptprobleme war, dass die Leute, es geht zurück auf den Satz, you can't be what you can't see. Das ist ein Satz, der eigentlich klar machen soll, warum zum Beispiel auch heutzutage Gangster-Rapper oder Influencer, das ist, was viele der Kids, mit denen ich arbeite, als Vorbild haben. Sie sehen, das sind Leute, die es aus ihrer Zwickmühle rausgeschafft haben und die gleichzeitig aussehen wie ich. Die haben den Namen wie ich, die sehen aus wie ich, die kommen aus denselben Umständen wie ich. Wieso haben wir keinen? Zeig mir den Politiker. Zeig mir in Deutschland einen schwarzen Richter. Zeig mir einen Politiker, außer eine Handvoll mit Migrationshintergrund. Weißt du, wir sind so weit weg davon, dass diese Kids sich repräsentiert sehen an anderen Stellen. Mhm. Deswegen natürlich ist Gangster Rap ein tolles Vorbild. Und da haben wir das ähnliche Problem. Die Leute, die mir sagen wollten, sei nicht kriminell, hör auf, Drogen zu verkaufen, sei nicht gewalttätig, die hatten nichts mit mir zu tun. Das waren teilweise so nette Menschen, so nette Sozialpädagogen, so gute Leute, aber sie hatten keine Chance, mich zu erreichen, weil ich in der Zeit Werner Frankfurt geil fand. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und der musste nur einmal durch die Stadt fahren und ich habe den gesehen. Ich war so, fuck, ich will das. Mhm. Ich will so sein. Mhm. Ich glaube, deswegen haben wir bei den Sichtweisen ein Mentorenprogramm, wo unter anderem Frecher Franz, über den wir heute schon geredet haben, Tätowierer, Kopf tätowiert, Harley Davidson, Leute wie ich, wir haben Leute, die den ganzen Tag im Fitnessstudio trainieren, voll die Monster sind, wir haben Leute mit Drogenvergangenheit, wir haben Leute, die sich geritzt haben, wir haben Leute, die Selbstmordversuche überlebt haben, wir haben Leute, die Gefängnis, mein bester Freund, mal hat lebenslänglich in Haft gesessen, also hat 16 Jahre Knast gemacht, ist jetzt ein Mentor bei den Sichtweisen. Und die Kids, mit denen wir arbeiten, sind genau wie wir früher waren. Mhm. You can't be what you can't see. Jetzt siehst du mich, ich sitze nicht im Knast. Mhm. So, ich sitze bei Podcast Brudi im Studio. Also gebe ich ein Vorbild, von dem der Jugendliche das Gefühl hat, das kann ich auch erreichen. Mhm. Weißt du, ich war schon mit 14 vorbestraft. Also vorbestraft nicht, aber ich hatte halt meine Einträge. Mhm. Ich hatte mit 14, hieß es schon, du wirst nie Jugendarbeit machen, du wirst nie Erzieher sein können, du wirst nie das, du wirst nie das, du wirst nie Polizist werden können. Weil du bist ja jetzt schon, hast du gerade Gerichtsverhandlungen. Und jetzt zu zeigen, doch, kannst du. Weil was, wenn mir, weißt du, worauf ich hinaus will?
Das ja, ist also es. Einmal selbst, wenn man mal irgendwo links abgebogen ist, du kannst immer noch dann nach rechts gehen, so dass die Möglichkeit gibt, es zu ändern. Dann, okay, selbst wenn du in deiner Bubble irgendwie wenig Anknüpfungspunkte oder Perspektiven hast oder Leute, von denen du dich repräsentierst, fühlst, die gibt es trotzdem. Mhm. So, um dann quasi die Leute auf diesem Wege abzuholen durch Gemeinsamkeiten, gemeinsame Stories, Sachen, die man irgendwie Leute zu holen als Mentoren, die einen Zugang haben, eben weil sie nicht aus einer anderen Welt kommen, sondern weil sie aus einer ähnlichen Welt kommen und dadurch eben Parallelen da sind, Verbindungspunkte, Anknüpfungspunkte da sind.
Es ist so ein bisschen die Fragen, also pass auf, mich rufen manchmal, nicht manchmal, mich regelmäßig, täglich melden sich junge Menschen bei mir mit denselben Problemen, die ich mit 15 hatte. Mhm. Nehmen wir, erst vor ein paar Tagen war jetzt wieder eine, das ist ein ganz häufig, das ist schon so oft, das ist immer aktuell, das passiert immer wieder. Jemand meldet sich bei mir und sagt, ey, mein bester Freund ist jetzt mit meiner Ex zusammen. Mhm. Und schuldet mir auch noch 200 Euro fürs Ticken, irgendwie will er jetzt nicht bezahlen und so, und der macht jetzt so, als kennen wir uns gar nicht und so. Und ich sitze jeden Abend hier zu Hause seit 2 Wochen, ich will den abstechen. Mhm. Weißt du, das sind nicht ganz normale Kids auch alle, sondern sind viele, haben das Potenzial, diese Tat jetzt zu begehen. Und wen ruft er an? Wen fragt er? Geh mal zu deinem Sozialpädagogen und sag, ja, ich würde den gerne abschicken. Der sagt, nein, mach das doch nicht. Das hat doch gar keinen Sinn. Da ruinierst du ja nur dein Leben. Da kommen all diese rationellen Gründe, die ja wahr sind. Mhm. Aber es wird gar nichts. Dieser Mensch hatte vielleicht nie das Gefühl, selber jemanden abstechen zu müssen. Mhm. Weil gekränkte Ehre, weil das. Oder geh zu seiner Mom, sagt er das. Die sagt, ach, andere Mütter haben auch schöne Töchter, lass sie doch gehen. Es ist schwer, jemanden zu finden, der wirklich versteht, was gerade in diesem Kind los ist. Der sagt mir, und in dem Moment kann er die Tat schon nicht mehr begehen. Weil das Erste, was ich sage, ist, das ist dein Ernst? Mhm. Du weißt, dass ich 10 Jahre im Knast bin und jetzt kündigst du mir einen Mord an. Mhm. Eigentlich müsste ich jetzt zur Polizei gehen. Kann ich aber nicht, weil das würde gegen meinen Glauben verstoßen. Mhm. Weißt du, dann habe ich einen, der gibt mir so viel. Ich habe so einen ganz anderen Winkel. Du kannst diese Tat jetzt nicht mehr begehen, das ist dir klar, weil du mir davon erzählt hast. Und jetzt lass uns drüber reden, wie du aus dieser Schleife rauskommst. Mhm. Schau mal, was für ein mächtiger Winkel. Mhm. Und der so, oh, Bruder, ich wollte dir jetzt keinen Ärger machen. Ich so, hast du aber jetzt. So, ja, aber ich wollte eigentlich sowas nicht gemeint. Ich wollte dir nur, ja, aber jetzt sitzen wir zusammen in dem Boot.
Ja.
Diese Tat geht nicht mehr, ist das dir klar?
Ja.
Ja, Bruder, tut mir leid, dass ich sie mit reingezogen habe. So, weißt du, und schon ein Winkel, der in der sozialen Arbeit davor nicht mehr Existenz war.
Aha.
Ne? Und den haben wir aufgemacht dadurch.
Geil. Also es ist einfach ein fehlender fundamentaler Baustein im ganzen Komplex der sozialen Arbeit,
richtig,
der da quasi, richtig, erschaffen wurde.
Richtig. Und es geht nicht um Sozialarbeiter zu ersetzen, wir haben Sozialarbeiter eingestellt. Mhm. Bloß wir bauen Tandems zwischen Ex-Usern, Ex-Tätern, Ex-Opfern, mhm, und Sozialarbeitern an die zukünftige Generation ran. Fertig.
Geil. Krass, krass, krass. Kannst du uns beschreiben, wie du als Geschäftsführer funktionierst, beziehungsweise wie dein Team aussieht? Welche Leute sind da?
Oh, Chef ist meine Frau.
Herum.
Chef von allem ist meine Frau so. Also sowohl von mir als auch von einer anderen Cat.
Ich glaube, sie ist Sichtweisen-Mitgründerin, oder?
Sie ist Sichtweisen-Mitgründerin, sie ist Sichtweisen-Vorsitzende, sie ist Sichtweisen-Boss. Mhm. Noch dazu ist sie Boss von meinem Einzelunternehmen als Maximilian Pollux. Also sie hat, sie kennt alle, hat die Fäden von allen Sachen in der Hand. Dann haben wir Sozialpädagogen, wie gesagt, gelernte Sozialpädagogen bei den Sichtweisen. Ich habe gelernte Video-Creator bei mir im Unternehmen.
Du hast mit der Caro gesprochen in deinem letzten Video.
Die Caro ist Fotografin, mhm, ist Mediendesignerin, glaube ich, gelernte und Fotografin. Dann ist noch die Julia, die bei mir den Schnitt macht. Ich habe viele Frauen um mich rum. Mhm. Und ja.
Also zwei Videomenschen,
ja,
deine Frau als, ja, wie soll ich sagen, als Marionetten.
Puppenspielerin, als Chefin, so, die hat wirklich auch einen Kalender im Blick und alles. Genau, dann halt ein Management, das wirklich die Termine macht. Und
ich habe hier einen Robert Kindermann.
Robert Kindermann von Flow, der sitzt in Hamburg. Das ist so der halt, weißt du, ich habe jetzt bei Funk zum Beispiel, man kann sich nicht vorstellen, wie komplex das war, ein Funk Sendung an den Start zu kriegen. Also du musst da, wir haben ein Jahr lang gepitcht im Grunde.
Mhm.
So, das Programm heißt übrigens Aufbruch, wenn ihr wollt, Aufbruch bei YouTube eingeben, vorbeischauen, da begleiten wir 5 junge Menschen 6 Monate lang.
Mhm.
Und dann kommen auch die Leute, warum hast du dich an Funk verkauft? Du bist der, ey, wisst ihr eigentlich, was das für ein Aufwand ist? Wie soll ich 5 Jugendliche alleine, wer soll das machen?
Mhm.
Und dann hast du halt eben ein Netzwerk von Leuten, die halt mit den Leuten auch Kontakt halten, die Drehs organisieren, all das kannst du alleine nicht schaffen.
Mhm.
Und warum Funk? Warum nicht RTL 2? RTL 2 wollte 1000-mal was mit mir machen. Die wollten, mhm, genau so eine Sache mit mir machen.
Mhm.
Aber ich weiß, RTL 2 schaut so runter,
mhm,
auf die Protagonisten. Die will sehen, wie die scheitern. Die will sehen, wie die wollen sehen, wie die Drogen konsumieren und am besten irgendwie noch mehr Scheiße haben am Ende als am,
ja,
Anfang. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ein Format haben, wo ich auf Augenhöhe diese jungen Menschen begleite.
Mhm.
Und wo jeder, der das sieht, Verständnis kriegt für die Menschen und nicht über die Menschen urteilt.
Mhm.
Und wer finanziert dir das? Das machen in Deutschland nur die Öffentlich-Rechtlichen.
Mhm.
Weil jeder andere will
sensationsgeilen Scheiß.
So ein Schrei und komische Musik, während du die Wohnung filmst, Mann. Das will ich nicht und das haben wir auch nicht. Und ich bin sehr, sehr stolz, es ist sehr, sehr stolz auf dieses Projekt. So.
Mhm.
Das geht nur mit den Öffentlichen. Und um zurück zum Team zu kommen, ich hätte das nie alleine geschafft.
Mhm.
Da musst du nämlich über Finanzen verhandeln. Da bin ich nicht gut drin bei sowas. Ich kann nicht einschätzen, was meine Arbeit wert ist.
Mhm.
Weißt du, ich mache immer noch einen Großteil von Sachen umsonst, einfach weil ich die Leute mag.
Mhm.
So, und ein Management, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der eine gewisse Reichweite hat. Leute, holt euch ein Management und nicht einen Typen mit einer fliederfarbenen Krawatte und einem Lambo, sondern wirklich jemand, der euch sympathisch ist. Einfach weil diese Menschen sind noch, wenn, ja, machst du heute Abend einen Live-Auftritt? Ja, 500 Euro, ja, ich komm. So, und dann hast du beim Management, der sagt dann einfach 8000 Euro. Und dann sagen die, warte mal. Und dann sagt er, okay, 4000 Euro, so, weißt du? Und das könnte ich gar nicht. Mhm. Also ich könnte das nicht. Also ich könnte nicht falschen, um was meine Zeit wert ist oder so.
Ja. Ja, aber es ist halt, du, keine Ahnung, du bist, kann man das irgendwie nacherzählen? Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oder du hast auch im Flur erzählt, du hast ein, zwei Festangestellte oder
Ich habe 3 450-Euro-Jobs bei mir selbstständig. Ich habe einen Festangestellten, das ist Julia, und wir haben bei den Sichtweisen, glaube ich, mittlerweile 6 Leute, die alle mindestens 20 Stunden machen.
So, wenn wir nur das nehmen, so, dann hast du schon mal monatliche Ausgaben, die getragen werden müssen.
Fast
das heißt,
20.000 Euro Fixkosten.
So, das heißt, da muss irgendwie auch was reinkommen. So. Ja. Und wenn ich mir überlege, du kommst raus aus dem Gefängnis,
ja,
bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst und dich finanzieren kannst und Leute um dich herum auch noch finanzieren kannst, kannst du das vielleicht in so Etappen erzählen, wie sich das aufgebaut hat? Und gab es da so einen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt stehe ich auch. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ich habe am Anfang diese Workshops zum Beispiel in den Schulen habe ich für 150 Euro gemacht. Da, wo wir uns getroffen haben zum Beispiel. Ne? Da bin ich nach Brandenburg gefahren für 150 Euro. Bin im Flixbus über Nacht gefahren, weil dieses Ticket nur 7 Euro kostet. Hab geschlafen im Flixbus, bin in der frühen Schule, hab 4 Stunden gepowert, bin dann mit Blablacar mit dir zurückgefahren und hatte dann am Schluss irgendwie abzüglich Essen und Ding 70 Euro.
Ja.
So, weißt du, für 24 Stunden Terror. Also. Irgendwann haben wir dann die Preise ein bisschen angepasst, dann haben wir den Verein gegründet und ab dem Moment habe ich nicht mehr für mich gearbeitet, sondern nur noch für den Verein. Das ist auch jetzt dasselbe. Also wir stecken eigentlich jeden Euro in diesen Verein rein.
Mhm.
Ein gemeinnütziger Verein hat ja kein Produkt, das er verkauft. Du produzierst Pullis, verkaufst Pullis, du kannst ungefähr kalkulieren, du weißt, was du für Pullis verkaufen musst, um zu sagen, dass du deine Angestellten verkaufen kannst. Wir haben ja kein Produkt. Wir leben von Spenden, wir leben von Mitgliedsbeiträgen. Leute können bei den Sichtweisen Mitglied sein. Dann kann man da, ein Beitrag ist ja auch wie eine Spende. Wir leben von den Workshops, die wir geben. Da muss es aber auch jemand machen, ne? Und dann muss es eine Schule buchen. Und dann muss es einen Träger geben, der Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Und seit diesem Jahr leben wir auch vom Jugendamt. Also wir arbeiten mit dem Jugendamt zusammen, machen Betreuungsweisungen und solche Sachen in der Gegend hier. Es ist sehr komplex zu sagen, wann ich habe, ey, und dann plötzlich habe ich zwischendrin mal YouTube gemacht und dann hatte ich am Anfang mal einen Monat irgendwie, wo ich irgendwie 1 Million Klicks hatte oder so und dann plötzlich von YouTube irgendwie 7000 Euro kriegst du oder so. Ich so, wow, so, weißt du, was mache ich denn? Und dann checkst du erst, okay, warte mal, 7000 Euro von YouTube heißt, du hast am Ende 3500, weil ungefähr als Einzelunternehmer 50% kannst du gleich mal paff.
Mhm.
Und ist immer noch geil. Ich so, boah, geil, aber im nächsten Monat sind es plötzlich nur noch 3000 gewesen. Dann hattest du 2, 3 Videos mit streitbaren Themen, die nicht monetarisiert werden. Plötzlich, er nickt so, ja, das kennen wir sehr gut, so immer nicht monetarisiert. Und plötzlich damit kannst du nicht kalkulieren. Also das auch, Leute, wenn ihr Video-Creator sein wollt, stellt euch breit auf. Wirklich, ich kann Video-Creatern kann ich empfehlen, Patreon zu machen. Patreon ist eine Plattform, wo Künstler unterstützt werden. Da unterstützen mich ungefähr 1000 Leute. Ne, die sagen, hey, ich gebe dir 3 Euro im Monat oder auch mal 10. Die hast du dann halt in Anführungszeichen sicher. Das sind Leute, mit denen du in direkten Austausch bist und so. Das habe ich auch. Und diese Menschen haben wirklich mich über gebannte Videos, über nicht monetarisierte Videos, über du fährst irgendwo hin, du machst das Video, der Ton ist im Arsch. Weißt du, solche Sachen, über all das haben mich die Patreon-Supporter, also die Patrons, gerettet. Deswegen vielen Dank an euch alle. Würde ich jedem empfehlen, da kannst du und wenn du am Anfang nur 5 Leute hast, die dich unterstützen, hast du da 5 Leute, die dich halt da supporten.
Geil, auf jeden Fall ein viel ausprobieren wahrscheinlich auch.
Ausprobieren.
Hinzuackern.
Im Grunde darf eigentlich Medien, finde ich immer schwierig, wenn es dein Plan A ist, weil du nie wissen kannst wirklich. Ne? Du kannst niemanden zwingen, die Sachen anzuschauen.
Mhm.
Du kannst niemanden zwingen. Mein Content, ich weiß, Leute, ich habe Freunde, die haben viel weniger Abonnenten und haben viel mehr Kohle, weil es werbetauglicher Content ist. So, weißt du, wer mit mir Werbung machen will? Online-Casinos. Fuck, will ich nicht. Mach ich nicht. Egal wie du was wird's nicht geben. Und ansonsten nur Firmen, die Haartransplantation machen. Das sind die einzigen, die sich melden. Die melden sich regelmäßig. Das sind die einzigen, die sich melden. Elite her. Das habe ich Werbung für euch gemacht. Die melden sich regelmäßig. Die wollen gerne Werbung mit mir. Aber sonst, keiner hat Bock, Werbung zu machen mit einem Ex-Knacki, der über schwierige Themen redet. TUI-Reisen oder was? Also, oder irgendeine andere Reise. Weißt du?
Das ist ein Hypes.
Irgendwie keiner Bock drauf.
Klamotten, keine Ahnung.
Keiner. Genau. Wenn jemand Bock hat, können sich melden. Ja. Also, Weed ist was anderes. Ja.
Cool. Kannst du mir noch sagen, wie deine Woche heute war? Mhm. Damit wir ein bisschen verstehen können, wie du unterwegs bist.
Ich kann dir sagen, also normalerweise reise ich recht viel, weil wir die ganzen Podcasts blogmäßig aufnehmen. Ich habe einen Podcast beim SWR, der heißt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Den nehmen wir in Baden-Baden auf. Dann habe ich den bei Podimo, den nehmen wir in Berlin auf. Mhm. Dann mache ich die eigenen Videos, die mache ich hauptsächlich in Mainz oder hier in der Gegend um Frankfurt rum. Gestern ist so ein krass beispielhafter Tag so irgendwie. Ich habe in der Früh Jurfix mit Team gehabt. Also Jurfix ist, wenn du über das redest, was jetzt als nächstes ansteht, das machst du am besten einmal in der Woche.
Mit
Da sind viele Leute dabei, da sind Creator-Team dabei, da ist das Management dran, da sind die dabei bei den einzelnen Projekten. Wenn man überlegt, Funkprojekt zum Beispiel ist ein eigenes Team, den musst du ja auch mal reden. So, ne? Okay. Da wird dann entschieden, wann du Socials machst, wann die nächsten Drehtermine sind und so weiter. Das habe ich in der Früh gemacht, von 9 bis 12 ungefähr waren solche Sachen, Telefongespräche, E-Mails, Meetings. Dann von 12 bis 19 Uhr war ich da gesessen, habe geschrieben. Also wirklich, das sind 7 Stunden. In der Zeit gehe ich dann vielleicht nochmal eine Stunde mit dem Hund raus. Mhm. Aber da sitze ich den ganzen konsequent auf meinem Arsch. Und das ist dann auch so, ich zwinge mich, egal was passiert. So, außer das Haus brennt. Aber so, wenn ich sitze vor einem leeren Papier, mir fällt nichts ein, okay, du bleibst sitzen. Recherchiere auch zu nichts anderes außer zu dem Thema. Du willst jetzt eine Folge machen über einen Serienmörder. Ich habe eine Folge gemacht über Leute, diese Opfer von Serienmördern, die Serienmörder überleben. Ich sitze an dem Ding schon eine Woche, recherchiere ich und an dem Tag, ich schreibe das runter. 6 Stunden lang, habe dann meine 18 Seiten. 19 Uhr Podcast aufnehmen. Wöchentliche Folge Podcast aufnehmen. Zeitreisen machen wir bei mir zu Hause, also im Büro. Ich habe ein Büro, eine Wohnung, die wir halt als Büro benutzen. Gast ist gekommen, mit dem Gast noch essen, Gästebetreuung, 21.30 Uhr fertig, nach Hause gehen, Frau küssen, kuscheln, irgendwann geht's ins Bett, von 12 Uhr bis 2 Uhr habe ich geschrieben nochmal. Heute früh aufgestanden, erstes Frühstück in Frankfurt mit einem Freund und jetzt bin ich hier. Danach Go-Kart fahren für ein Projekt.
Und auch heute, hier in Frankfurt oder wo
geht's? In Mainz.
Mainz?
Ja.
Machst du Wochenende?
Nein.
Machst du Pausen?
Nein. Es gibt bei mir keine Wochenenden, keine Pausen, keine Urlaube.
Wie lange machst du das noch?
Ey, ich bin nicht so der Burnout-Typ. Ich liebe meine Arbeit, weißt du?
Mega.
Also ich sehe das jetzt zum Beispiel nicht als Arbeit. Und ich kann solche Dinge, ich fahre eigentlich nur Zug, ich fahre nicht Auto. Zumindest nicht selber. Und dann habe ich immer Zeit zum Arbeiten. Zum Beispiel auf dem Weg hierher habe ich noch eine Folge fertig gekriegt, die ich heute Abend nach dem Go-Kart fahren wahrscheinlich noch aufnehmen werde. Also es ist...
Hut ab, weil es braucht ziemlich viel Disziplin, das, was du beschrieben hast mit dem Blatt.
Sport war ich auch noch.
Vor dem
Frühstückssport, ja, stimmt.
Geil.
Aber ich will gar nicht so jetzt in diese... Ganz kurz, das möchte ich noch dazu sagen, weil es klingt jetzt so, ich bin gar nicht der Fan von diesem... Da gibt es ja sogar einen Begriff mittlerweile, dass sie sich so filmen, wie sie noch mehr arbeiten und noch mehr. Ey Leute, macht das nicht, worum geht's euch? Weil die Leute machen das oft, weil sie Geld verdienen wollen. Ich will unbedingt Geld verdienen, deswegen muss ich jeden Hustle mitnehmen. Ich glaube, das sind die Kandidaten für Burnout, das sind die Kandidaten, dass sie dann später mit Kohle dastehen und nicht wissen, was sie eigentlich wollten. Unterwegs ihre Familie verloren haben, ihre Freunde verloren haben, vielleicht sogar sich selbst verloren haben, weil sie am Schluss für einen Ölkonzern arbeiten, obwohl sie das nie wollten. Ey, darum geht es bei mir nicht. Ich denke nie an dieses scheiß Preisschild. Solange wir haben extrem hohe Fixkosten, das kann sein, dass ich für die mal hustle, damit ich weiß, wir haben alleine 10 Mütter im Team, so die müssen ihren scheiß Gehaltscheck kriegen. Aber für mich selber so ist es nicht dabei, sondern es ist, ey, ich will dieses Projekt so gut machen wie möglich. Und ich habe halt 10 Projekte in der Luft und ich will jedes einzelne so gut machen, wie ich kann. Und jedes einzelne macht mir auch Spaß. Und hinter jedem einzelnen steckt ein Zweck, warum ich das tue. Deswegen habe ich nie dieses Gefühl, ermüdet, Weißt du?
Ja, also das Müdesein ist das eine, das andere ist halt die Verantwortung. Und du hast den Antrieb.
Ich habe den Antrieb.
Wenn der Antrieb nicht da wäre, könntest du diese Verantwortung nicht tragen. Und du machst es auch nur, weil du diesen Antrieb hast.
Und dann würde ich es nicht machen.
Trägt dich so.
Ich würde es nicht schaffen, ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht wollte. Und zu guter Letzt, warum kann ich so abartig viel arbeiten? Weil ich ein Team um mich rum habe, die mir die anderen Sachen weghalten. Mhm. Weißt du, ich, wenn meine Frau nicht wäre, wenn Julia nicht wäre und so, die halten es alles von mir weg. So. Die halten viele Dinge weg. Die, wenn du jetzt guckst, manche arbeiten ja noch viel mehr irgendwie so. Die Kaulitz-Brüder in, weiß ich nicht, man 10 Podcasts, 5 Konzerte. Warum? Ja, weil der geht nie einkaufen. Der macht weder seine Wäsche, noch geht er einkaufen, noch überlegt er, der kauft sich nicht mal die Schuhe selber, weißt du, es kommt alles wird so hingestellt und rumbereitet um die Leute und bei mir ist tatsächlich, ich mache ganz viele Dinge nicht, die eigentlich alltäglich sein müssten. Mhm. Und da bin ich so dankbar dem Team, dass sie mir das weghalten. Wenn es aufhört wieder, dieses viel Arbeiten, mache ich die anderen Sachen auch wieder.
Okay, perfekt. Die Stunde ist rum.
Ja,
Maximilian.
Ging schnell vorbei.
Ja, Mann.
Ging schnell vorbei.
Wir hätten noch weiter erzählen können.
Ja, du hast überhaupt nicht erzählt, was damals mit mir. Ja, gut. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich Peace in der Brille versteckt damals.
Ich war. So, du hast es so gesagt, so als wäre das so ganz nebensächlich. Weißt du, ich fahre nicht oft Auto. Das war so eine Ausnahmesituation für mich. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich mit BlaBlaCar Leute mitnehme, von Frankfurt nach Berlin und von Berlin nach Frankfurt zurück. Und war schon ein bisschen nervös auch so. Ja. So mit den Gästen habe ich mir keine Sorge gemacht, wer da mitfährt so. Aber dann hast du halt so ein kleines Stückchen Peace noch an der Brille gehabt. Weil du warst so, ich würde so gern was rauchen. So.
Ja, weil ich noch, rauche, ja.
Aha. Und dann hast du das so an deiner Brille gefunden? Und ich war so, Dicker, der hat einfach Peace in seiner Brille versteckt. Wie krass ist das denn? Und dann dachte ich mir auch so, oh Mann, Alter, wenn uns jetzt irgendjemand anhält. Ne? Weil ich bin so ganz, 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 ganz weit weg von dieser kriminellen Welt oder was auch immer. Das heißt, so ein Klumpen Peace an der Brille macht mich schon so nervös, dass ich mir denke,
ich so, halt mal an, ich muss mehr drehen. So. Nee, ich hatte früher immer, das ist kein Tipp für Leute, aber ich hatte früher immer, ich hatte immer hier so ein kleines Stückchen Schwarzen hier so reingesteckt und es so voll festgedrückt als Notfall-Peace. Ja. Heute bin ich ja Patient, hab seit 3 Jahren das Rezept oder seit 4 schon, glaube ich, 3,5 Jahren und hab diesen Stress halt gar nicht mehr so. Darf jetzt alles immer überall.
Toi, toi, toi.
Dass wir es alle bald dürfen.
Auf Mess. Zu medizinischen Zwecken.
Ja, oder auch zu Recreation. Kommt bei mir noch dazu. Ich würde auch sagen, es sollte freigegeben sein für Freizeitkonsum ab. Ich bin noch nicht ganz sicher. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir es ab 21 machen. Es wäre natürlich besser, wenn man erst ab 21 das dann freizeitmäßig macht. Aber wahrscheinlich wird die Freigabe ab 18. Ey, und jeder, der da dagegen redet, weil Prostitution ist ab 18 erlaubt, okay? Dann verbietet lieber das. Also wirklich. So.
Toi, toi, toi.
Ja.
Hast du noch abschließende Wörter?
Ey, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel wild geredet. Ich komme jetzt ein bisschen vor, als hätte ich so erzählt, wie so der, als wäre ich so voll der Medienmogul. Ey, ich kacke die ganze Zeit nur rein, Leute. Ich schwör's euch, das ist alles. Du hast es jetzt viel größer gemacht, das ist so.
Ich wollte dich auch mal, also weil viele Interviews, die ich mit und von dir sehe, drehen sich halt um deine kriminelle Vergangenheit.
Ja, ich fand's geil. Ich fand's voll dankbar dafür.
Du bist halt schon seit einigen Jahren nicht mehr da drin, sondern du bist Creator, du bist ein Autor, du bist jemand mit einem Verein und ich hatte Bock, das mal ein bisschen hervorzuheben.
Ich bin dir sau dankbar, ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich habe jetzt hier schon irgendwo ist mein Hut so, ich habe meine ganzen alten Geschichten nicht so, ja, da war ich das als Jugendlicher, da war ich das. Und jetzt hast du das hinterfragt, was gerade passiert. Und ich so, boah, ich habe eigentlich ja keine Ahnung, was gerade passiert. Ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir? So, ich war so voll, okay, krass, ja, stimmt. Aber danke dafür, weil es wirklich. Ich mich ja auch als das mittlerweile definiere so. Mhm. Weißt du, so ich und auch eigentlich von den neuen Leuten, die mich jetzt neu kennenlernen, die ja die meisten sind, so definiert werde.
Safe, das ist so. Das nächste Kapitel so.
Ja, geil, vielen Dank dafür.
Ich danke dir. Liebe Leute, das war Podcast Brudi Nummer 49 mit Maximilian Pollux. Mein Name ist Joscha, wir sind draußen. Ciao.
Podcast Brudi.